Hallo und herzlich willkommen zu deinem E-Learning-Podcast. Let's do E-Learning. Weltoffen, kompetent und aus Freude am Lernen. Weil irgendwie alle immer Lernende sind, überall. Hier gibt's News, Tipps und Tricks und was man noch so hören will rund ums digitale Lernen, Lehren und Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Braincake 9. Heute, ja, freue ich mich besonders, einen Gast aus der Schweiz hier zu haben, der viel mit Sicherheit, mit Technik und Koordination zu tun hat und mit dem ich und wir beide ein bisschen an unsere Grenzen gekommen sind, weil unsere Koordination nicht so geklappt hat mit dem Termin. Aber jetzt freue ich mich hammermäßig. Hallo und herzlich willkommen, lieber Roland.
Hallo Rosche, schön da zu sein. Ich freue mich auch, dass es endlich klappt, ja.
Roland, steigen wir doch mal ein. Du bist in der Schweiz zu Hause und hast was tatsächlich mit Sicherheit zu tun. Erzähl doch mal, wer bist du genau und was machst du genau?
Also ich bin Roland Frey und ja, ich bin Schweizer, ich komme aus Bern und ich arbeite seit 1995 bei der Flugsicherung in der Schweiz, also im Flughafen Zürich. Und mittlerweile bin ich dort für das LMS zuständig und meine Jobbezeichnung ist Head of Learning Methods and Content. Ja. Deshalb sprechen wir heute zusammen, denke ich. Ja.
Wie groß ist denn der Flugplatz? Wie groß ist denn das bei euch? Kann ich mir das vorstellen? Ist das europäisch vorne mit dabei? Ist es ein kleiner Flughafen?
Ja, also der Flughafen Zürich war einfach mein Arbeitsplatz, aber für meine Firma ist das grundsätzlich ein Kunde wie die anderen Flughäfen auch. Die Flugsicherung ist schweizweit organisiert, eine nationale Unternehmung. Und wir haben rund 1.500 Mitarbeiter. Und ungefähr die Hälfte davon sind Flugverkehrsleiter und der Rest sind Techniker, Ingenieure und Leute wie ich halt auch. Ja. Und was andere Unternehmen auch noch so haben. Ja.
Leute wie du, ich finde das ganz spannend. Wie kommt man denn in die Welt der Flugsicherung und dann auch noch speziell in den Bereich E-Learning und Learning?
Ja, also die Fliegerei hat mich schon von klein auf fasziniert und wahrscheinlich hatte Tom Cruise auch ein paar Schäden in meinem Leben verursacht, wenn ich das so sagen kann. Ich habe den Film Top Gun gesehen als ganz junger, ein kleiner Junge halt, ja.
Goose, ich muss es gleich hineinschreien, sensationell, der genau. Alte und der neue Top Gun, super. Genau.
Ja, und mein Vater, der hat später auch das Helikopterbrevet gemacht, also er war Helikopterpilot als Hobby. Und so war ich immer sehr affin zur Aviatik und wollte immer in dem Bereich arbeiten. Und mein Hobby, das ich schon seit jungen Jahren habe, das ist Poolbillard. Und auch da hat Tom Cruise einen guten Film gemacht in jungen Jahren. Der ist The Color of Money. Und ich habe viel, viel gespielt und war auch gar nicht so schlecht. Und dort habe ich auch erkannt, dass ich den Leuten recht gut Dinge erklären kann, denen etwas beibringen kann, so beim Billardspielen. Und ich denke, so in Kombination hat mich das dorthin gebracht, wo ich heute bin. Ja.
Begeistert für Tom Cruise, für Billard und für Top Gun. Was begeistert dich denn am meisten an deiner Arbeit, wenn du hast vorher gesagt, du bist Head of Learning, also auf Lernmethoden und des Contents. Was begeistert dich denn da? Hat Tom Cruise da auch was mit zu tun?
Ja, ich denke, der hat schon was damit zu tun. Der wurde ja auch Ausbilder und Top Gun waren die besten Piloten, die andere Leute ausgebildet haben und so. Und so, ja, so die Tricks, die man sich aneignet, weiterzugeben, das hat mich immer fasziniert, ja. Und ich war in dem Bereich im Fluginformationsdienst tätig. Das heißt, wir haben Karten erstellt teilweise, wir haben die ganzen Dokumentationen, die es braucht, so in der Fliegerei weltweit verwaltet, damit wenn ein Flug von Zürich nach Hongkong fliegt zum Beispiel, dass ein Pilot die ganze Flugvorbereitung auch bei uns in Zürich machen konnte. Und das war früher alles Papierarbeit und mit der Zeit habe ich da gelernt und auch mitgesehen, wie man das digital machen kann und konnte zur digitalen Transformation vieler unserer Prozesse aktiv mitwirken und dort meine Dinge lernen und Dinge beitragen. Ja. Und ich war eben früh dann auch in der Ausbildung involviert. Und als ich dann irgendwann mal entdeckt habe, dass wir ein LMS haben, das mehr kann, alles auch nur ein PDF drauf ablegen, dass man dort auch gewisse Workflows und Business Rules und so definieren kann, habe ich das dann so quasi zu meinem Steckenpferd gemacht. Ja. Und Und heute bringe ich eigentlich der Firma bei, wie sie mit ihrem LMS, wie sie das geschickt einsetzen kann. Ja.
Ich muss nochmal zurückgehen. Also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja zum Teil auch sehr jung und jetzt hast du über Papier gesprochen und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Erzähl mal die Transformation, als du eingestiegen bist. Also wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es 360 Grad Blick von einem Tower oder in einem Flugzeug, wo ich bin und heute sehe ich alles digital und früher habe ich das mit einer Karte gemacht? Kannst du uns mal den Weg beschreiben, was ich da vielleicht die letzten 10, 15 Jahre getan hat?
Du kannst dir das vorstellen, so quasi wie wenn du eine Reise planst mit dem Auto, dann überlegst du ja auch mal, von wo nach wo gehst du. Und das ist mit dem Flugzeug eigentlich genau dasselbe. Da gibt es Luftstraßen und so weiter und Flugplätze, die nicht für alle Flugzeuge geeignet sind, sage ich mal. Je nach Größe des Flugzeugs kannst du nicht alle Flugplätze verwenden. Nicht alle haben Zollabfertigung zum Beispiel und sind deshalb nicht für internationalen Verkehr zulässig. Und diese ganzen Informationen werden in einem Handbuch publiziert für jedes Land.
Ah, okay.
Und das ist grundsätzlich heute immer noch so. Es ist halt so, dass diese Handbücher heute in digitaler Form oder in elektronischer Form ausgetauscht werden.
Mhm.
Aber das Prinzip ist immer noch dasselbe. Jedes Land hat ein Handbuch, in dem ist alles, was relevant ist für die Fliegerei, beschrieben. Mit allen Karten, Telefonnummern, Funkfrequenzen, Koordinaten, was man sich alles vorstellen kann. Und die Länder tauschen diese Handbücher untereinander aus. Und so Flugplätze sind ja laufende Baustellen zum Beispiel, da gibt es immer mal wieder Veränderungen und diese Veränderungen wurden früher auf dem Postweg und teilweise auch heute noch wird das auf dem Postweg in die Welt hinaus publiziert und verschickt und dann wird man gebeten, bitte tausche auf dieses Datum für diesen Flugplatz diese entsprechende Karte aus, weil dann wird eine neue Karte gültig sein. Und das ist so, wie eigentlich der ganze Informationsaustausch im Hintergrund organisiert ist. Auch heute noch, es geht halt schneller, weil es elektronisch ist. Ja. Und wenn du dann weißt, wohin du fliegen möchtest, dann gibst du der Flugsicherung einen sogenannten Flugplan auf, indem du sagst, ich bin Roger und ich fliege mit meinem Flugzeug heute von München nach Nizza. Und ich werde über diese und diese Luftstraßen fliegen, um diese Zeit werde ich losfliegen, auf dieser Höhe, mit dieser Geschwindigkeit werde ich unterwegs sein. Und mit diesen Daten wiederum, das müssen alle Flugzeuge, müssen solche Flugpläne einreichen.
Mhm.
Und basierend auf diesen Daten wird dann die Kapazitätsplanung des Luftraumes grundsätzlich gemacht. Also wenn du in die Ferien fliegst, hörst du häufig mal, ja, wir haben jetzt 30 Minuten Verspätung, weil es ist gerade viel los im Luftraum. Und basierend auf diesen Flugplandaten wird festgestellt, wann ist viel los im Luftraum und wann nicht. Und wann muss man entsprechend steuernd eingreifen, damit es nicht zu Überlastungen kommt und die Reisen immer noch sicher stattfinden können.
Ist das im Vorfeld geplant, wenn ich sitze jetzt gerade tatsächlich in meinem Flieger und bin unterwegs und sage, ich bin jetzt auf 6000 Höhenmeter. Kommt dann von der Flugsicherung eine Ansage, wenn mir was entgegenkäme oder sehe ich das eigentlich im Flugzeug?
Also wenn du kommerziell fliegst, dann musst du nach Instrumenten fliegen.
Okay.
Und dann musst du der Flugsicherung gehorchen.
Mhm.
Und dann sorgt die Flugsicherung dafür, dass du sicher unterwegs bist und dass dir niemand zu nahe kommt. Und wenn du als Privatpilot unterwegs bist, in den unteren Lufträumen normalerweise, dann kannst du nach Sichtflugregeln fliegen. Das funktioniert, wie man Auto fährt. Also man schaut hinaus und man schaut, dass man nicht zusammenprallt mit irgendwas oder irgendwem.
Okay. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen nicht zusammenknallen, wir fliegen da oben und das ist ja schon auch gerade die Flugsicherung ist ja sehr, sehr verantwortungsbewusst. Also das ist, wenn ich den Job machen möchte, ich bin Berufseinsteiger, kann sich jeder bei euch bewerben und wenn die Berufseinsteiger da sind, wie gestaltest du denn Lerninhalte, die, ich würde es jetzt mal sagen, wahrscheinlich gleichzeitig modern und irgendwie nachhaltig sind? Hast du da für dich so ein Konzept entwickelt?
Ja, mehrere, ja, über die Jahre. Aber vielleicht zur ersten Frage, man kann sich bewerben, bis man, ich glaube, aktuell 30 Jahre ist.
Mhm.
Also es gibt eine Altersgrenze in der Schweiz für den Einstieg in die Ausbildung. Man muss schon eine abgeschlossene Ausbildung haben. Es kann zum Beispiel eine Gymnasiale, eine Matura, wie das in der Schweiz heißt,
okay,
oder eine Berufslehre sein. Und dann muss man die Prüfungen bestehen. Ja. Also man braucht ein ziemlich spezifisches Skillset, damit man das machen kann.
Was ist das Skillset? Sag mal, was macht das aus?
Ja, also man muss natürlich ziemlich belastbar sein und gerne diese Verantwortung übernehmen.
Mhm.
Und man muss ziemlich ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben.
Okay.
Ja, und man muss mal ziemlich switched on sein, nenne ich das jetzt mal, weil es geht schnell. Also da sind viele Flugzeuge auf der Frequenz, mit denen man mehr oder weniger gleichzeitig sich unterhalten muss. Und das ist nicht jedermanns Sache. Ja. Und auch die technische Ausrüstung, mit der man am Arbeitsplatz arbeitet, ist sehr speziell. Man muss sehr viele Abkürzungen zum Beispiel lernen und so weiter und so. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Man muss bereit sein, Schicht zu arbeiten, weil es wird rund um die Uhr geflogen. Ja, ja, ich denke, das sind so die groben, wichtigsten Pfeiler, die mir gerade in den Sinn kommen. Ja. Und Lerninhalte für diese Community zu gestalten, ja, ist natürlich eine ganz schöne Sache. Es ist was Spezielles, was wirklich Fachspezifisches. Und wir machen das in enger Zusammenarbeit mit den Instruktoren. Also ein großer Teil der Ausbildung findet natürlich wie man es kennt, in einem Klassenzimmer statt mit Lehrern. Und unsere Materialien sollen diesen Prozess möglichst optimal unterstützen. Entsprechend erarbeiten wir unsere Materialien zusammen mit den Lehrpersonen. Und möglichst auch mit Vertretern von Studenten oder Leute, die erst kurz durch die Ausbildung sind. Und so schauen wir, dass wir die möglichst relevanten Botschaften, also sprich die Schlüsselkonzepte, sage ich mal, die man verstehen muss, dass wir die mit neuen elektronischen Mitteln halt visualisiert darstellen, statt sie nur in Text zu beschreiben, dass wir auch mal Videos machen, wir versuchen, schöne E-Learning-Module herzustellen. Wir machen sehr schöne, denke ich auch. Und versuchen, die möglichst optimal auf die Phase der Ausbildung für die Flugverkehrsleiter zu kreieren. Ja.
Wie ist denn das? Man hat ja immer so, früher der Kapitän, der hat immer seinen Heimathafen. Das hat wahrscheinlich auch jeder Flugkapitän oder jede Flugkapitänin. Der Heimathafen eures Lernens ist wahrscheinlich euer LMS. Euer Lernmanagementsystem. Was muss denn das bei euch für Anforderungen erfüllen? Und siehst du bei euch momentan noch oder allgemein bei Lernmanagementsystemen Luft nach oben, wo du sagst, Mensch, da hat noch keiner wirklich dran gedacht, das wäre noch schön, sowas mal zu haben?
Da ich aus dem AIS komme, und dort habe ich, also das ist der Aeronautical Information Service, dort haben wir gelernt, Informationen zu strukturieren, damit das weltweit funktionieren kann. Und ich denke, das ist für mich die Kernanforderung an ein LMS, dass es mir erlaubt, die Inhalte so aufzubereiten und auch zu strukturieren, damit es meine Kunden quasi dann einfach finden, wenn sie es brauchen. Das ist das Wichtigste, denke ich. Und das LMS, wir arbeiten mit einem deutschen LMS, mit ILIAS. Und was ich an dem sehr schätze, ist, dass es gute Board-Tools hat, wo man relativ schnell den Einstieg findet und die es mir erlauben, die vielen Experten, die wir in der Firma haben, direkt in die Erstellung von Inhalten einzubinden. Das finde ich ein großes Plus. Luft nach oben, jetzt in unserem speziellen Case, man sieht, dass es ein Open-Source-Tool ist, das von Universitäten für Universitäten gemacht wird, sage ich mal.
Mhm.
Entsprechend ist es man recht umständlich in der Bedienung und teilweise schon fast zu umfangreich für besonders für Einsteiger. Luft nach oben gibt es immer. Ich meine, wenn wir schauen, was momentan abgeht mit diesen ganzen KI-Geschichten zum Beispiel.
Nutzt der KI momentan?
Ja, wir sind dabei. Also sprich, besonders für die Erstellung von Lerninhalten ist es nützlich. Ja.
Mhm.
Zur Übersetzung ist es sehr nützlich. Zur Videoproduktion, Text-to-Speech-Features sind ein Segen im Vergleich zu vorher, wenn man, und jetzt, wo die Stimmen auch anständig klingen mittlerweile, das ist wirklich super. Davon profitieren wir schon stark. Ja.
Was hat dich denn zuletzt bei deinen Projekten mal so richtig gefordert? Also ich glaube, es ist sehr, sehr viel Content. Es ist sehr, sehr viel, ja, sehr verantwortungsbewusst das Ganze. Es sind ja mannigfaltig unterschiedliche Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, da hast du recht, das hat mich so vor kurzem, außer dass wir uns endlich beim Podcast treffen, einmal so richtig gefordert?
Ja, ich durfte ein großes Projekt umsetzen in den letzten Jahren, so ein neues Einführungsprogramm für alle neuen Mitarbeiter in der Firma. Und die Herausforderung generell ist eigentlich das Management der Stakeholder, wie du gesagt hast, und die Leute, die involviert sind, deren Erwartungen abzuholen und in die gegebenenfalls zu justieren und in halt ja ihnen nichts Falsches zu versprechen quasi. Das, je umfangreicher ein Projekt wird, desto mehr ist das ein Challenge, sage ich mal. Ja. Und in einem Betrieb wie unserem, wir sind nicht wie eine Pharmaunternehmung, die große Forschungs- und Entwicklungsabteilungen hat. Entsprechend müssen wir solche Weiterentwicklungen gut planen. Und wir brauchen entsprechend den Segen der zuständigen Linienverantwortlichen, damit die den Nutzen sehen, dass wir so etwas tun, damit die uns dann auch die Arbeitszeit ihrer Experten und Instruktoren, weil die sind normalerweise schon sehr stark verplant, denen ist normalerweise nicht langweilig. Und das ist so ein Challenge in meiner Aufgabe jetzt, ja, dass wir die Dinge überhaupt bauen können und die Leute wissen, was wir wozu herstellen. Wenn es dann mal soweit ist und diese Dinge quasi klar sind, passiert dann eigentlich das meiste von selbst. Ich habe Gott sei Dank ein sehr gutes Team.
Wie groß ist dein Team oder euer Team?
Mein Team sind mit mir 6 Leute, wovon jeweils 2 Praktikanten sind und mit mir 400% Angestellte. Die haben wir Flugsicherungs-Background. Entsprechend machen wir mit diesen Leuten primär die Dinge für die Grundausbildung der Flugverkehrsleiter, der Techniker, wo man halt tatsächlich auch ein bisschen operationelle Kenntnisse und Verständnis braucht und es auch hilft, wenn man ein paar Connections in der Firma hat. Und die, sag ich mal, so Compliance-Themen, Arbeitssicherheit und solche Dinge, das sind Projekte, die ich dann sehr gerne mit meinen Praktikanten umsetze.
Nimmst du Experten und Expertinnen bei euch aus dem Unternehmen, wenn es jetzt zum Beispiel mal, also werden die auch mal E-Learning-Autoren? Gestalten die Content oder wie machst du oder wie macht ihr die Aufbereitung von Inhalten?
Das kommt durchaus vor, sogar ziemlich oft. Nämlich dann, wenn die Projekte kommen und sie merken, in 2 Wochen sollten wir live sein und wir brauchen noch ein bisschen Material. Und dann helfe ich ihnen halt so gut wie es geht, mal eine 1-Sterne, 2-Sterne-Lösung auf dem LMS zu erstellen und sage ihnen halt, ich kann dir helfen, einen Rahmen zu bauen, ich kann dir zeigen, wo ich was reinpacken würde. So kannst du schreiben, so kannst du ein Bild hinzufügen, eine Datei hinzufügen, aber dann musst du das machen. Und ich helfe dir, du kannst mir dann anrufen, wenn du Schwierigkeiten hast oder so. Aber das passiert recht häufig und häufig ist das auch so die Eintrittstüre in die Abteilungen für nachher schönere und besser geplante Projekte später.
Du sprichst ja bei deinem Job auch von tatsächlich deinem Evangelium. Fass das doch mal in 3 Sätzen zusammen, was du damit meinst.
Also wenn ich dort gleich den Bogen schlagen würde ich sagen, irgendwo in der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Und ich glaube, es ist die Johannes-Offenbarung, nicht, dass ich das auswendig könnte, aber das habe ich irgendwie nachgelesen. Und ich denke, in unserem Kontext kann man das übersetzen mit Information, das Wort. Am Anfang war die Information. Und es geht darum, die richtigen Informationen und Botschaften im geeigneten Format in korrekte Kanäle zu spielen. Ja. Weil in einem Unternehmen, denke ich, muss unsere Arbeit die Workflows unserer Kollegen unterstützen, damit sie ihre Dinge zur rechten Zeit in einem guten Format verfügbar haben. Und deshalb müssen wir diese eng in die Entwicklung einbinden. Das waren jetzt vielleicht mehr als 3 Sätze, aber das sind meine Richtlinien, an die ich mich eigentlich bei allen Projekten
Wie ist denn das bei dir? Ich bin ja ein totaler Freund von, wenn ich lerne, wenn ich mir was anschaue, mir ist immer die Story wichtig, begeistert mich das Ganze. Ich kriege da immer den leichten Hautausschlag, wenn ich an Pflichtschulungen denke. Ich muss letztes Mal auch welche machen. Da saß ich dann und habe gesagt, hey, hätte es nicht mal irgendwer irgendwie sexy machen können? Wie ist denn das bei euch? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Guckst du auch und sagst, hey, lasst uns mal an die Story gehen, lasst uns das wirklich begeisternd aufbereiten? Oder sagst du wirklich, nein, stopp, Didaktik und Zielsetzung ist, die und die Punkte müssen rein. Mich interessiert die Story vielleicht gar nicht. Oder ist ein Mischmasch?
Ja, ich denke, es ist immer, je nachdem, wie viel ist möglich halt. Also bei unseren Lehrmaterialien, die wir für die Flugverkehrsleiter, Leute, die neu in den Job einsteigen, machen, dort legen wir sehr, sehr viel Wert darauf, ja, dass das alles in einem größeren Kontext auch erklärt wird, sage ich mal. Und wenn Leute zu mir kommen, versuche ich immer, wenn ich ihnen die Einführung gebe quasi und ihnen helfe, einen Rahmen zu finden, wie sie das machen können, gebe ich ihnen immer meinen ersten Gedanken mit, wie ich diese Story oder wie ich das erzählen würde. Und je nachdem, wie viel Zeit die Leute haben, arbeiten wir dann an diesen Stories vermehrt und vertieft zusammen. Ja. Und es ist wirklich eine Bandbreite. Ja.
Wenn jetzt jemand ins E-Learning einsteigen würde oder wollen würde, aus deiner Sicht, was würdest du momentan raten? Geh rein ins E-Learning. Welcher Bereich, was würdest du sagen, ist im Moment spannend? Ist es KI? Ist es Content an sich? Ist es, ja, keine Ahnung, sich mit Tools auseinanderzusetzen? Oder muss man Generalist sein oder Generalistin?
Ja, also wir sind Generalisten. Ja. Mhm. Und ein Tool oder eine Technologie alleine macht selten glücklich. Also es ist wie früher, auch wenn du ein zusätzliches Buch im Bücherregal stehen hast, damit alleine hast du noch nichts bewirkt. Und entsprechend versuchen wir auch, unseren gerade im Unternehmenskontext meinen Kunden klarzumachen, eben da geht dann um das Erwartungsmanagement, dass mit einem Lernmodul alleine noch kein einziges Problem gelöst ist. Und wir versuchen ihnen dann auch aufzuzeigen, dass vielleicht teilweise ihre Prozesse ein bisschen kompliziert sind, dass sie keine Ansprechpartner in ihren eigenen Teams haben. Mhm. Und so machen wir nebenbei auch noch recht viel Organisationsentwicklung, denke ich.
Wenn du sagst, deine Kunden, Entschuldigung, wer sind genau deine Kunden? Sind das die Flughäfen in der Schweiz? Sind das...
Ja, es sind, bei SkyGuide sind das primär interne entweder Abteilungen. Unser Team ist Teil der Akademie. Also wir stellen jedes Jahr stellen wir mindestens etwas Neues, Schönes her für unsere Grundausbildung des für den 24-Stunden-Betrieb, nenne ich es mal. Und dann gibt es technische Projekte, die umgesetzt werden. Also wenn zum Beispiel ein bestimmter Flugplatz, ein neues, das ist jetzt gerade der Fall, die bekommen eine neue Funk- und Telefonausrüstung. Dann erklären wir den Leuten, die dort arbeiten, wie das funktioniert. Und dann arbeiten wir mit dem entsprechenden technischen Projektteam zusammen und den Ausbildungsverantwortlichen dieses Flugplatzes. Und so erschaffen wir dann ein Lernpaket, mit dem die Flugverkehrsleiter sich nachher auf ihr neues Equipment vorbereiten können, bestimmte Übungen machen können schon. Oder wir haben die Compliance-Abteilung. Jetzt dürfen wir jedes Jahr ein Compliance-Refresher-Training machen. Das sind meine Kunden für mich. Quasi das sind die Leute in der Unternehmung, die zu uns kommen und fragen, könnt ihr uns helfen?
Aber da muss der ja auch oder das Team sehr flexibel sein, oder? Ich glaube, da wird ja jede Agentur euch jetzt gerade gerne nehmen. Also ich glaube, manchen fällt es schwer, sich vom Pudding auf Pizza einzustellen. Und wenn du jetzt gerade bei euch sind, das ja wirklich hochkomplexe Themen, auf die man sich dann auch wirklich einlassen muss.
Ja, das ist so, ja. Also wir können nicht alles machen. Ja. Also wir müssen auch mal Leute wegschicken, was wir dann halt auch tun. Aber ich muss eben Gott sei Dank niemanden so richtig ganz wegschicken. Im schlimmsten Fall kann ich ihm immer noch sagen, hör zu, wir haben nicht so viel Zeit für dich jetzt, aber wenn es wirklich brennt, ich kann dir helfen, damit du selbst wenigstens mal etwas herstellen kannst. Ja. Damit spielen wir quasi, ja, und jonglieren wir. Also wir planen jedes Jahr sicher die großen Baustellen für die Grundausbildung, die planen wir fix ein. Mhm. Wir wissen jetzt, wir haben letztes Jahr vereinbart, was wir dieses Jahr bauen. Und wir wissen auch schon, was wir nächstes Jahr in der Planung haben. Und das ist Priorität Nummer eins. Dann kommen Projekte, die für die ganze Firma sind, wie jetzt eben dieses Compliance E-Learning zum Beispiel. Diese Dinge machen wir selbstverständlich auch. Und technische Projekte für den Betrieb, die haben auch Priorität. Und das kann ich meistens weiß ich meistens schon ziemlich im Voraus. Und alles andere machen wir, was wir können, oder halt eben mach selber oder lass es sein.
Roland, an der Stelle, unsere Zeit ist vorangeschritten, sag ich mal. Vielen Dank für den echt spannenden Einblick. Ich würde mich super freuen. Ich hatte es dir gesagt, ich würde gerne mal eine Reise machen zu eurem Flughafen, um da nochmal so einen Einblick zu kriegen. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man diese Einblicke dann auch kommunizieren darf, aber vielleicht finden wir ja mal einen Weg, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Aber an dieser Stelle sage ich, hey, mega, vielen Dank und hab eine ganz wunderbare Zeit, mein Lieber. Bis dann. Pfiatti.
Vielen Dank, Roger. Gerne, komm's mal vorbei. Pfiatti auch.
Ciao. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung mitteilen möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Schaut auch gerne in unsere Shownotes. Da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier in deinem E-Learning-Podcast von Braincake 9.